Meine Lieben, ich gehe davon aus, dass man einigermaßen das Buch Ruth kennt. Also deswegen habe ich nicht alles da einzeln so zitiert, als wäre das Buch Ruth für euch unbekannt. In den bisherigen Ausführungen zu den Kapiteln 1 und 2 des Buches Ruth habe ich unter anderem die korrekte Einstellung der Gläubigen aus der jetzigen Gnadenverwaltung zum sogenannten Alten Testament thematisiert. Das beste Beispiel dazu liefert uns gewiss die Haltung unseres Herrn Jesus zum heiligen und damals noch exklusiven Buch der Juden zum Alten Testament. Wie er die alten Texte zitierte, manchmal selbst vorlas und kommentierte, zeigt uns seinen kompromisslosen Respekt vor der Unfehlbarkeit des Wortes. Unter seinen Zeitgenossen waren oft skeptische, freizügige oder gar oberflächliche Wortauslegungen im Umlauf, die zu schwerwiegenden Fehlschlüssen geführt haben. Wenn sie in seinem Beisein zur Sprache kamen, kommentierte er sie immer mit kritischen, aber auch wegweisenden Worten. Eine konstruktive Bemerkung an die Schriftgelehrten notierte Johannes in 5, Vers 39 so: Erforscht die Schriften, sagte unser Herr. Dieselben sind es, die von mir zeigen. Daher meinte damit sicherlich die zahlreichen Indizien über die Person des erwarteten Messias, zerstreut überall in den Büchern vom 1. Mose bis hin zu Maleachi. Die gleiche Auffassung widerspiegelt sich in der schriftlich nicht registrierten Rede des Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus. Wir werden nur über die Quintessenz des Vortrags informiert mit folgenden Worten. Ich zitiere aus Lukas 24. Und mit Mose anfangen, ging er alle Propheten durch und legte ihnen aus, allen Schriften, das über ihn selbst Gesagte aus. Es muss etwas Besonderes und Aufregendes gewesen sein, als Christus, der Logos, das Wort der Wahrheit in ihn selbst betreffend, zusammenfasste. Wir dürfen hier mit Hochachtung, aber auch mit fragendem Herzen die Absicht des inspirierenden Geistes betrachten, diese Darlegung nicht schriftlich festzuhalten, im Gegensatz zu anderen gründlich bezeugten Reden wie die Bergpredigt oder wie die Abschiedsworte des Herrn. Dieses göttliche Versäumnis in Anführungszeichen darf man allerdings als Herausforderung verstehen, die man so formulieren könnte. Es gibt sehr wohl die reale Möglichkeit für jeden Liebhaber des Wortes, die Rede des Emmausweges zumindest teilweise zu rekonstruieren, weil deren Quelle uns immer noch im vollen Umfang zur Verfügung steht, vom 1. Mose bis hin zu Maleachi. Die informative Fundgrube dieser manchmal in den Hintergrund geratenen Schriften ist unerschöpflich. Sie schenken uns Klarheit und Licht in höchst aktuellen Angelegenheiten der Heilsgeschichte. Die Chronik Ruths ist zwar auf den ersten Blick kein prophetisches Buch, der Text enthält trotzdem eine Fülle von Vorgängen und Ausdrücken, die allesamt prophetische Schwere besitzen. Der Schauplatz ist Bethlehem, das Haus des Brotes, die Ausgangsstätte in mehrfacher Hinsicht des Brotes des Lebens. Hier weidete David, der Urenkel Ruths, die Schafe seines Vaters und wurde später zu König erkoren. Und hier machte ein besonderer Stern Halt, um das nur äußerlich bescheidene Ereignis der Geburt des Gottessohnes kundzutun, dessen Berufung es ist, König der Könige zu werden. Das Geschehen wird durch einen familiären Niedergang eingeleitet. Jetzt sind wir wieder bei Ruth. Die Männer sterben, die Frauen werden Witwen. Von diesem Standpunkt aus kann kein glimpflicher Ausgang erahnt werden. Die Geschichte der gegenwärtigen Welt wurde in ähnlicher Weise durch einen Niedergang eingeleitet, und zwar durch den Niedergang des alten Kosmos. Die Auskunft über den Niederwurf der damaligen Welt wird vom Apostel der Beschneidung weitergereicht. Ihr kennt die Stelle in 2. Petrus 3. Aber wir stellen fest, die Konsequenzen dieser alten Tragödie dauern immer noch an. Die Menschheit zeigt durchgehend eine Historie der Irreführung auf, von Eden bis hin zum Gräuel der Verödung, der die heilige Stätte einst besetzen wird, nachzulesen in Matthäus 24. Selbst die wenigen Söhne des Lichts wandeln hier als Seufzende in erniedrigter Gestalt und in Erwartung der Fleilösung und der Umgestaltung. Niedergang und Ernte. Ihr kennt ja, Ernte spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte Ruths. Diese beiden sind Synonyme für den Abschluss, für das Gericht. Die mögliche Definition eines abschließenden Gerichts lautet wie folgt. Die bisherige Phase des Daseins wird durch verschiedene Verfahren der Sortierung, Begutachtung und Urteilsvollstreckung beendet und es wird damit in den meisten Fällen eine neue Etappe oder Entwicklungsstufe eingeläutet. Erstaunliches berichtet darüber der Prediger. In Kapitel 7, Vers 8 sagt er: Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Denkt darüber nach. Diese universelle Wahrheit des Wortes bleibt auch manchen Gläubigen unergründlich. Sie wirft aber bei weiterer Überlegung einen tröstenden Lichtstrahl auf die bevorstehenden Gerichte der Endzeit. Wir dürfen nämlich sinngemäß Folgendes sagen. Es ist besser das Ende dieses Äons als sein Anfang. Für uns ist das eindeutig wahr. Es ist für uns die herausgerufene Gemeinde, ist es so, wir werden gegen Ende des Äons die Vollerfüllung einer unserer herrlichsten Erwartungen erleben dürfen. Das Eintreten in die ungeschmälerte Einheit mit unserem Haupt. Aber der Abschluss einer äonischen Zeit bedeutet letzten Endes nicht nur für uns, sondern für die ganze Schöpfung einen weiteren, zielgewaltigen Schritt zur ersehnten Vollendung. Jetzt wieder zurück zu Ruth. Die letzten beiden Kapitel machen uns die Ereignisse bekannt, durch die eine junge moabitische Unbekannte zum wichtigen Teil des Segenstromes Gottes und zu einer der weiblichen Lichtgestalten der Bibel wird. Zuerst fassen wir die Kette der Episoden kurz zusammen. Die aus Überzeugung konvertierte Fremde führt ein beispielhaft bescheidenes und stilles Leben, angetrieben von liebevollen Respekt und Hilfsbereitschaft ihrer Schwiegermutter gegenüber. Die nur zum Schein zufälligen Begegnungen Ruths während der Erntearbeit sind für Naomi Beweise der Führung göttlicher Macht. Während ihrer gewiss einfachen und einsamen häuslichen Tätigkeiten kreisen ihre Gedanken aber die des Ruths und seien ihre Gebete um ihr eigenes Los, aber noch mehr um das der Ruth. Es kristallisiert sich langsam heraus, dass die Sympathie des namhaften Grundbesitzers aus ihrer Verwandtschaft für die Moabitin diesmal vielleicht kein Zufall mehr ist. Die alte und weise Frau erkennt, dass ihre Vermutungen und leise Erwartungen laut Gesetz und der zusätzlichen lokalen Bräuche wohl im Bereich der Möglichen liegen. Sie unterrichtet daraufhin die junge Frau entsprechend und entwickelt eine Strategie, die die volle Zustimmung der Schwiegertochter erhält. Diese befolgt die gegebenen Anweisungen sehr aufmerksam und in allen Einzelheiten. Durch sorgfältige Körperpflege und dem Ernst der Unternehmung angepasste Gewandung bereitet sie sich vor und verlässt dann das Haus im Schutz der herabfallenden Nacht. Die Schrift bleibt in der Beschreibung weiterhin sachlich und verhalten, trotz der leicht abenteuerlichen Züge der Nacht- und Nebelaktion. Ruth läuft unter dem Licht der Sterne zum Schlafplatz Boas und entfernt ein Stück der Decke über seinen Füßen, damit ihn die Frische der Nacht früher oder später aufweckt. Gegen Mitternacht fährt er tatsächlich wegen der Kälte aus dem Schlaf auf und merkt, dass jemand bei seinen Füßen liegt. Ruth wird während ihrer Wachenwartezeit bestimmt immer wieder die Worte vor sich hin gemurmelt haben, mit denen sie die natürlichste Frage beantworten musste. Wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Boas wird sofort hellwach und mit seinem blitzschnellen Verstand durchschaut er die edelmütige Einstellung der Moabitin. Ihr Antrag offenbart, wie selbstlos sie ihre Prioritäten setzt. Sie verzichtet auf eine Heirat, die ihrem Alter vielleicht passender wäre. Und sie will den Weg gehen, der das gefallene Familienzelt Elimelechs wieder aufzubauen vermag. Boas erkennt zwar die rechtlichen Hindernisse, die das Vorrecht in dieser Angelegenheit, denn das Vorrecht in dieser Angelegenheit hat ein anderer Löser. Aber er verspricht ohne Zögern die schnellstmögliche Klärung, so oder so. Die Option des verwandtschaftlich näheren Lösers wurde von Naomi gewiss mit Absicht als weniger erwünscht übergangen. Sie kannte sicherlich die intimen Fäden in ihrer Großfamilie, die die erste Möglichkeit erschwerten. Und sie wusste auch um die großzügige lokale Auslegung des Levirat-Heirats, nach dem nicht nur Brüder des Verstorbenen, sondern auch fernere männliche Verwandte zum Zug kommen konnten. Boas entlässt seinerzeit die Frau am frühen Morgen, ehe ein Mann seinen Nächsten erkennen konnte, beladen mit 6 Maß Gerste. Die Prognose der Schwiegermutter, dass der Mann nicht ruhig sein wird, es sei denn, er schließt die Sache heute ab, erweist sich als sehr genau. Boas zieht zum Tor hinauf und setzt sich hin, bis der Löser vorbeikommt. Dieser mit Vorsatz nicht genannte vorrangiger Löser wird über die Sachlage schrittweise informiert in der Anwesenheit von 10 Stadträten. Er zeigt Interesse für das Hab und Gut Naomis, aber der gleichzeitige Erwerb Ruths als Frau würde sein eigenes Los verderben. Also tritt er sein Lösungsrecht zugunsten Boas ab. Allen Formalitäten wird es Genüge getan und die Zeugen sprechen herzliche Glückwünsche aus, dass sie alle die junge Frau sehr lieb gewonnen haben. Boas und Ruth heiraten und die Frucht ihrer Beziehung wird Obed genannt. Das Buch endet sachlich und emotionslos. Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Nach der geschichtlichen Betrachtung wenden wir uns den prophetischen Elementen des Textes zu, die mindestens so schön und ansprechend sind wie die Romanze Ruths. Kapitel 3, Vers 1 informiert uns über die Sondierung des Ruheplatzes für Ruth. Es ist von Interesse, den Begriff der Ruhe im biblischen Rahmen zu erkunden. Die menschliche Ruhe ist ja nur eine Pause inmitten der Betriebsamkeit, ein Ausbleiben aktiver Tätigkeit. Gottgemäße Ruhe stellt eine ganz andere Kategorie dar. Sie ist meisterhaft geschildert in Jesaja 30, Verse 15 und 16, ich zitiere. Denn also sagt mein Herr Jehweh, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen liegt eure Macht. Doch nicht seid ihr willens zu hören. Und ihr saget, nein, denn auf Rossen werden wir fliehen, auf flinken Rennen werden wir reiten. Ruhe und Rettung, Vertrauen und Macht gehören nur im göttlichen Wortschatz und Handeln zusammen. Im Menschlichen hört es sich ganz anders an. Ruhe und Rettung? Nein. Sondern Kraftanstrengung und Strapazen und dann eventuell Rettung. Vertrauen und Macht vom Wegen. Lieber Kontrolle, Beherrschung, Gewalt und erst dann Macht. Umkehr und Stillsein, lächerlich. Auf die Pferde, Gas geben, schneller, höher, weiter. So lautet die Devise des Menschen seit eh und je. Wir aber tun gut daran, uns an diesen Äon und seine Denk- und Tatmuster nicht anzupassen. Wir sind für völlig neue Wege befähigt, weil wir geistlich versetzt wurden in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, wo der Friede Gottes herrscht, welcher die Macht hat, unsere Herzen und Gedanken wie in einer Feste zu bewahren. Kraftanstrengung, Hochdruck, Strapazen, ja, wenn es um das Kreuzigen des Fleisches samt seiner Werke geht, oder wenn es sich um die Handgemenge handelt, die wir gegen die Weltbeherrscher der Finsternis und die geistlichen Mächte der Bosheit führen. Aber in Sachen Rettung und Rechtfertigung bleiben wir in andächtiger und dankbarer Ruhe und Stille. Denn in der Gnade seid ihr Gerettete, nicht aus euch, nicht aus Werken. Unser Ruheplatz befindet sich auf dem Fundament der unbereubaren Gnade und Berufung Gottes. Diese uneinnehmbare Festung in Christus ist für uns daher der stillste und friedlichste Ort. Die Ratschläge Naomis in Ruth 3,3 fassen die Aufgaben zusammen, die die schicksalhafte Begegnung zwischen Ruth und Boas einleiteten. Bad nehmen, Öl einreiben, die besten Gewänder anziehen, sind klar umrissene, vorbereitende Elemente, deren höchste Aktualität unumstritten ist. Ziel der Vorbereitung ist die in allen Details annehmbare und angenehme Erscheinung vor dem, der unser Schicksal in der Hand hat. Ein Bad hat seinen Effekt erreicht, wenn es alle Ecken und Poren des Körpers gereinigt hat. Dazu muss man sich richtig ausliefern. Und man liefert sich dieser Wirkung aus, indem man alle Kleidungsstücke ablegt. Die herausgerufene Gemeinde wird ähnlicherweise durch das Wasserbad des Ausspruchs seines Mundes gereinigt und geheiligt, um makellos und untadelig ihrem Haupt begegnen zu können. In Hebräer 1,3 werden wir informiert über das Wesen des Ausspruchs Christi, griechisch Chrema. Es ist die machtvolle Rede des höchste Autorität habenden Sohnes, durch die, seine Rede, er das ganze All trägt. Ich wiederhole, Hebräer 1,3 sagt das aus. Sein Blut der Besprengung befreit uns von der Last der Verfehlungen. Das Geschenk der Rechtfertigung durch den Glauben macht uns unbeschuldbar. Das Chrema-Bad entfernt alle Flecken. Auch die letzten Staubpartikel unter den Fußnägeln. Das Wasserbad des Ausspruchs ist gleichermaßen reinigend und, wie schon gesehen, tragend in das Ziel hinein. Die erhaltende und tragende Eigenschaft des Ausspruchs ist unerlässlich für uns, da Drangsal, Druck und Verfolgung uns scheiden wollen von der Liebe Gottes. Das ist eine stetige Tendenz. Und weil durch viele Drangsale wir in das Königreich Gottes eingehen müssen, dazu brauchen wir auch das Chrema-Bad. Das konkrete und tagtägliche Chrema-Bad hat noch eine besondere Auswirkung. Es befähigt uns zur Vorbehalts- und murrenlosen Annahme aller und zugewiesenen Lebensumstände. Zum praktischen Wissen also, dass in unserem Leben ausnahmslos alles zum Guten mitwirkt. Wir machen einen Schritt weiter. Das Öl ist eine Substanz hoher Komplexität. Es ist Energie, Licht und Duftträger. Im irdischen Bereich ist es die unersetzliche Quelle für die Herstellung zahlreicher Produkte, von Schmier- und Kunststoffen bis hin zu Kosmetika und Medikamenten. Als Salbungsmittel im biblischen Bereich verleiht es Würde und autorisiert zur Machtausübung. Die Ölmenge im Besitz der 10 Jungfrauen wirkt sich entscheidend aus in der Zeit der prophetischen Mitternacht. Merkwürdig ist die Bezeichnung der zwei Zeugen in der Enthüllung 11,4. Da wird über zwei Zeugen gesprochen. Sie werden im Originaltext schlicht und einfach Öl genannt. Die zwei Öle. In der konkordanten Übersetzung als Ölbäume wiedergegeben. Ihre Präsenz als Ölquellen legt nahe, dass, nur prophetisch vage ausgedrückt, die fünf unbesonnenen Jungfrauen sich an dieser Quelle neues Öl besorgen werden. Es gibt noch mehr wortnahe Entfaltungen, aber wir verbleiben bei der Darstellung unseres Textes in Ruth. Das Öl als Luft- bzw. Duftträger hat hier die Rolle, eine angenehme Atmosphäre zu erzeugen. Die Düfte im Tempeldienst symbolisierten die Anziehungskraft, die himmlische Behaglichkeit, die heimische Behaglichkeit himmlischer Orte oder der heimlichen Gegenwart Gottes. Es ist ein geistliches Faktum, dass die Glieder der Körperschaft Christi ein Wohlgeruch Christi sind. Es ist die Erkenntnis Gottes und seines Sohnes, die nach 2. Korinther 2, 14, 16 zu entscheidenden Änderung der uns umgebenden Atmosphäre führt. Uns wird ein Geruch umgeben, ein Wohlgeruch Christi. Sie wirkt sich in unserer irdischen Zeit auf zwei Ebenen aus. Sie erzeugt Lebensbereicherung für die Geretteten und signalisiert den Todeszustand im Fall der Verlorenen. Die Vorbereitungen Ruths betrafen aber nur ihre direkte Begegnung mit Boas. Der Text in Ruth 3,3 lässt uns daher unseren Blick auf die nächste Zukunft richten, als wir schon bereit sein werden, das Irdische zu verlassen, um ein Wohlgeruch zu sein, allein unserem himmlischen Boas. Die Bekleidung. Sie kann die Erscheinung einer Person adeln oder ruinieren. Die besten Gewänder sind daher Pflicht für die Söhne des Tages. Such deine besten Gewänder aus, sagte Naomi an Ruth. Sie sind uns auch reichlich bereitgestellt im geistlichen Bereich. Wir dürfen den Herrn Jesus Christus anziehen und mit ihm alle Merkmale der neuen Menschheit. Unser lieber Paul hat uns heute die einzelnen Kleidungsstücke vorgeführt, wie Güte, Mitleid, Geduld und über dies alles den schönsten Schmuck, die alles krönende Liebe. Ich möchte hierzu nur noch eins hochheben, und zwar, dass es unerlässlich ist, auch die Waffen des Lichts anzuhaben, weil die Nacht fortgeschritten und der Tag nahegekommen ist. Römer 14. Wir machen noch einen Schritt. Mitternacht ist ein prophetisch recht brisanter Begriff, der das rege Interesse der Forscher verdient. Mit Hilfe der Konkordanzen kann man im Nu eine Liste aller Bibelverse erstellen, in denen das Wort Mitternacht vorkommt. Mitternacht. Die Mitte, griechisch Meso, oder Hälfte, hebräisch Ketzi, der Nacht, ist Zeitpunkt folgender biblischen Ereignisse oder prophetischen Hinweise. Der Verderber erschlägt alle ägyptischen Erstgeborenen Mitternacht, worauf der Pharao sofort, noch in der Nacht, das Befehl an Israel erlässt, das Land unverzüglich zu verlassen. Simson steht an der Hälfte der Nacht auf, reißt das Stadttor Gazas samt Pfosten und Riegeln aus und trägt sie auf einen Berg hinauf. Boaz und Ruth beschreiten ihren gemeinsamen Weg um Mitternacht. David singt im Psalm 119, 62: Um Mitternacht werde ich aufstehen, um dir zu huldigen. Das Wort aufstehen ist gleich mit auferstehen. Mitten in der Nacht erschallt ein Geschrei, Matthäus 25, und signalisiert das Kommen des Bräutigams. Der Herr nennt Mitternacht in Markus 13 als möglichen Zeitpunkt seines Kommens. Ein Mann sucht seinen Freund um 3 Brote bittend mitten in der Nacht auf, Lukas 11. 2 im Stock gepackte Freunde singen laut im Gefängnis von Philippi, worauf die Erde zu beben beginnt und sich alle Fesseln lockern. Das war auch Mitternacht. Ein junger Mann am Fenster nickt ein, fällt hinaus und liegt tot auf dem Boden. Der Apostel, der durch seine lange Rede dabei ungewollt mitwirkte, hebt ihn später lebend auf, zum allgemeinen Trost der Gemeinde. Apostelgeschichte 20. Die prophetische Auswertung des Begriffs Mitternacht ist nicht einfach und schon gar nicht kurz realisierbar. Daher verzichte ich jetzt darauf. Man darf aber weiterdenken. Die Geheimhaltung des Treffens kommt jetzt. Sie war für eine gewisse Zeit für Boas sehr wichtig. Er will seine Absichten erst lüften, nachdem die Rechtslage mit dem Verwandten völlig geklärt wurde. Geheim gehaltene göttliche Ratschlüsse, äonenlang verborgen gebliebene Geheimnisse gehören eng zur Strategie des Allerhöchsten. Das Ausmaß der Verhüllung seiner Vorsätze und der genau geplanten Abläufe ist besonders hochgradig. Selbst unter fleißigen Bibellesern bleiben seine Zielsetzungen weitgehend unbekannt. Nicht mal ein Promille der Gläubigen hat Kenntnisse über die damalige Welt, die vor unserer Welt geblüht hatte und schließlich völlig zugrunde ging. Noch weniger geläufig sind die schriftlich bezeichneten äonischen Zeiten und deren letzte Station, in dem Gott, der einst alles in allem sein wird. Für euch ist es aber bekannt. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass sich die Weisheit der Welt in unserer Zeit von den letzten Brösern geistlicher Erkenntnis losgesagt hat. Somit liegt auf allen geisteswissenschaftlichen Bereichen, wie zum Beispiel Psychologie, Soziologie, Philosophie, Pädagogik, Ethik, sogar Biologie und Astronomie und auch Theologie. Auf all denen liegt eine gottferne Dunkelheit. Die in Römer 14,12 angesprochene Nacht schreitet eindeutig zu ihrem Höhe- bzw. Tiefpunkt voran. Die geistige Ahnungslosigkeit der Menschheit der letzten Tage wird von unserem Herrn mit der Ignoranz der Zeit Noahs oder mit der Unwissenheit der Zeitgenossen Lots verglichen. Die technikverblendete Gesellschaft registriert immer mehr stolze Errungenschaften und es schwindet die Zahl derer, die sich durch das Wort für die bevorstehenden Ereignisse vorbereiten. Auch die rechnerische Botschaft der zwei Katastrophen, Noah und Lot, bleibt meistens unbemerkt. Das arithmetische Verhältnis zwischen Erretteten und Umgekommenen ist sehr bedenklich. 3 bzw. 8 Seelen zu Hunderten bzw. Hunderttausenden. Auf dem irdischen Gebiet der Schöpfung herrschen also Unwissenheit, Dunkelheit und falsche Selbstsicherheit. Aber in den himmlischen Regionen ist mit der Aufklärung merkwürdigerweise auch nicht besser bestellt. Das Wort belehrt uns deutlich, dass eine ähnliche Unkenntnis der göttlichen Tagesordnung unter den Oberen dieses Äons dominiert. Der Wortabschnitt in 1. Korinther 2, Verse 6 bis 8 ist in diesem Spezialthema besonders aufschlussreich. Er gestattet einen Blick in den immer noch zerrissenen Zustand, der auf den überhimmlischen Ebenen eine Weile noch gelten wird. Aus den vielen taktischen Daten seien nun 2 Angaben erwähnt, und zwar eine strategisch notwendige Maßnahme des Allerhöchsten und deren brisanter Grund. Wir erfahren hier, also in 1. Korinther 2, dass die Weisheit Gottes absichtlich verborgen ist vor allen seinen Gegenspielern. Wäre das nicht der Fall, hätten diese Widersacher womöglich alle Projekte des Allmächtigen ständig boykottiert. Unter anderem hätten sie die Kreuzigung des Herrn der Herrlichkeit nicht so fleißig vorangetrieben, sondern mit aller Kraft verhindert. Nun, dies ist die schriftgemäße Schilderung der himmlischen Verhältnisse in gewissen Regionen. Viele halten zwar diese Orte für Stätten der Stille und des Friedens. Fakt ist hingegen, dass ein beträchtlicher Teil davon Kriegsschauplatz ist. Und etliche Gefechte stehen noch bevor. Verbleibe die Nacht hier, die Worte Boas an Ruth erhalten in diesem Zusammenhang eine tief prophetische Tragweite. Unser Herr und sein Wort sind Ich zitiere, wie eine Leuchte, die an einem trüben Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht. 2. Petrus Kapitel 1. Allmählich dichter werdende Finsternis ist das Milieu, in dem wir unser Dasein als Söhne des Lichts auszufechten haben. Daher lassen wir uns als Krieger Christi nicht in die Geschäfte des Lebens einflechten, um dem zu gefallen, der uns angeworben hat. Wir halten uns weitestmöglich fern von den Mustern dieses Äons und tun immer gut daran, uns ständig an das Armutszeugnis der Weisheit dieser Welt zu erinnern, und zwar, dass sie durch und durch verderbte Torheit ist. Entschuldigung, wenn unter uns auch Wissenschaftler da sind. Aber das ist die geistliche Wahrheit, meine Lieben. Die Weisheit der Welt ist die größte Torheit für uns. Unsere sichere Stellung ist und bleibt Christus und sein Weisheit und Leben spendendes Wort. Wie von Naomi vermutet, nimmt sich Boas der Sache ganz eifrig an. Seine schnelle Handlungsweise sticht aus der ruhigen und behutsamen Lebensform der damaligen Zeit heraus. Und siehe da, er schafft es innerhalb weniger Stunden, den Sachverhalt komplett zu klären. Man muss hier unwillkürlich an den Abschluss des nunmehrigen Zeitalters denken. Nach dem schleppenden und schläfrigen Hinziehen der Jahre und Jahrtausende des gegenwärtigen Äons wird sein schlagartiger Abschluss genauso verblüffend ablaufen. Denn, ich zitiere, abschließend und abkürzend wird der Herr auf Erden Abrechnung halten. Römer 9. Die jüngsten historischen Vorfälle liefern uns ein beeindruckendes Beispiel dazu, wie rasend schnell sich geschichtlich spektakuläre Vorgänge ereignen können. Die merkwürdig kurze und blutlose Beendigung des Kalten Krieges und danach die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands sind unmissverständliche Zeugnisse hierzu. Wenn die prophetische Stunde der letzten Tage schlägt, werden die Ereignisse, die die ganze Welt und die ganze Menschheit betreffen, unvermutet schnell ablaufen, weil dieses Aktionspaket nach dem Wort in der Offenbarung 1,1 in Schnelligkeit geschehen muss. In dieser Beziehung ist es wichtig für uns, über die richtige geistliche Haltung zum Abschluss des Äons zu verfügen. Dass die auserwählten und beliebten Kinder Gottes keinen Grund zu Furcht und Schrecken und Panik haben, bedarf hier keiner ausführlichen Erklärung. Ich hoffe, keiner von euch Angst hat. Und wenn doch, dann gibt es ein Medikament dafür. Die zwei Briefe an die Thessaloniker sind stark endzeitig geprägt. Zum Schluss des ersten betet unser Apostel zwar darum, dass nicht nur unser Geist, sondern auch die Seele und der Körper tadellos bewahrt werden in der Anwesenheit unseres Herrn. Dies deutet darauf hin, beziehungsweise auf Umstände hin, die zusätzliche Schutzmaßnahmen vonnöten machen. Denkt darüber nach. Der Apostel betet auch darum, dass unser Körper bewahrt wird in der Anwesenheit unseres Herrn. Trotzdem dürfen wir aus dem Wort immer wieder Zuversicht schöpfen. Und zwar nicht nur die Berufenen betreffend, sondern in Bezug zu den von uns geliebten Verwandten und zu allen Menschen. Selbst wenn viele eventuell sehr schwierige Zeiten durchmachen müssen. Die Gerechtigkeit Gottes schließt aber in all diesen Vorgängen, die noch kommen, grundsätzlich alle Fehler und Rechtsverletzungen aus. Und das selbst im Tag des Zorns. Wir fragen uns noch einmal, welche Haltung im Hinblick auf den kommenden Abschluss wird uns biblisch nahegelegt? Die Antwort: wachhaltende Erwartung, muntere Zuversicht, solide Wortnähe, volle Gewissheit. Die sind Eigenschaften, die aus einem lebendigen Glauben heraus die geistliche Praxis bestimmen. Diejenigen, die die biblischen Fernziele Gottes kennen, haben einen mächtigen Grund mehr, sich in ruhiger Vorfreude und im schriftfundierten Vertrauen zu üben. In diesem Sinne dürfen wir die feierliche Erklärung Boas verstehen und auf den erhöhten Christus übertragen. In Kapitel 4, Vers 8 haben wir gelesen: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naomis alles erworben habe. Es wäre ein Fehlschluss zu denken, dass Hab und Gut und junge Frau Boas als Geschenk in den Schoß fielen. Er hat wohlgemerkt bezahlt. Außerdem bedeutete dieser Schritt den Verzicht auf die bisherige Lebensweise und die Übernahme ganz neuer Pflichten. Er hat sich selbst seine Zeit und Kraft der Aufgabe gewidmet, den Namen des Toten auf seinem Losteil aufzurichten, damit der Name des Toten nicht aus seinem Brüderkreis und vom Tor seines Ortes ausgerottet werde, haben wir im Vers 10 gelesen. Eine schöne Aufgabe und eine schwierige Aufgabe, weil der Obed wurde groß und er hat alles übernommen von Boas, damit er den Namen seines Vaters und seiner Familie weiterführt. Unser himmlischer Boas verzichtete ebenfalls auf seine hohe Stellung in göttlicher Gestalt. Er bürgte mit seiner einzigartigen Dahingabe nicht nur dafür, die wenigen gläubigen Menschen zu retten. Wie der Boas aus Bethlehem erwarb er durch seinen Tod auch absolut alles. Das ist die Garantie, dass nach Vollstreckung der Gerichtsurteile und Abbüßung der angemessenen Züchtigungen einst alle Gefangene befreit und freudige Teilhaber des unertödlichen Lebens werden. Noch zwei Sätze. Bereits in dieser Welt, die ganz in Bösen liegt, 1. Johannes 5, dürfen wir Menschen und Ereignisse, Kulturen und Errungenschaften, gute und böse Zeichen der Geschichte durch die uns bereitgestellten schriftlichen und auch prophetischen Mittel und Instrumente prüfen, bewerten und einordnen. Die Apostelgeschichte 20, 32 lehrt uns, dass der einzig wahre und ausschlaggebende Maßstab in den sowohl theoretischen als auch praktischen Angelegenheiten unseres Wandels das Wort der Gnade Gottes ist und bleibt, das die Macht hat, uns aufzubauen und uns ein hochwertiges Losteil zu geben inmitten der Heiligen. Das waren die prophetischen Ausblicke aus dem Buch Ruth. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.